Hey, herzlich willkommen bei Beröa Fresh. Wer waren eigentlich die einzigen Menschen, mit denen Jesus so richtig Stress hatte? Wer waren die einzigen Menschen, mit denen der lebendige Gott so richtig aneinander geraten ist, als er auf dieser Erde war? Wer hat wirklich gegen ihn gearbeitet? Wer hätte ihn am liebsten umgebracht oder doch wenigstens zum Schweigen gebracht? Wer sind die einzigen Menschen, bei denen sich Jesus tatsächlich mal dazu hat hinreißen lassen, pauschal gegen eine ganze Gruppe von Menschen zu sprechen? Vor 2000 Jahren nannte man diese Menschen Pharisäer und Schriftgelehrte. Heute tragen Menschen, die so sind, andere Namen. Was hatten diese Menschen alle gemeinsam? Nun, sie kannten sich sehr gut in der Bibel aus, in ihrer heiligen Schrift. Sie lasen sehr häufig darin. Gott und die Bibel waren das Wichtigste in ihrem Leben. Sie wollten unbedingt Gott gefallen. Sie wollten alles richtig machen. Deshalb war es ihnen wichtig, sich an jedes noch so kleine Gebot in ihrer Bibel, in ihrer heiligen Schrift zu halten. Und natürlich andere dazu anzuhalten, genauso zu sein und sich auch an die Gebote ihrer Bibel zu halten. Sie kannten ihren Gott eigentlich nur aus ihrer Bibel. Und sie glaubten jedes Wort in ihren heiligen Schriften. Sie wollten gern, dass auch die Gesellschaft sich an diese biblischen Gebote hält. Sie beurteilten, ob jemand ein Sünder war oder nicht. Sie spendeten Geld an Bedürftige. Sie beteten regelmäßig und häufig. Sie fasteten regelmäßig und häufig. Sie waren immer im Gottesdienst. Und sie glaubten, ihren Mitmenschen dadurch Liebe zu erweisen, dass sie diese anhand der biblischen Gebote behandelten, so wie es ihnen dort vorgeschrieben wurde. Und diese Mitmenschen natürlich auch immer wieder dazu anhielten, sich selber an die biblischen Gebote zu halten. Das dachten sie, wäre Nächstenliebe. Wie Gott sich das wünscht. Wie kommt es nun dazu, dass gerade diese Menschen die einzigen sind, die so aktiv gegen den lebendigen Gott arbeiteten und arbeiten? Schauen wir uns das mal an, was damals passierte. Da kam der lebendige Gott und wurde Mensch, als Jesus Christus. Und er trat mitten in ihr Leben, unerwartet und vor allem anders, als sie erwartet hatten. Und er verhält sich ganz anders, als er eigentlich nach ihren heiligen Schriften sich verhalten dürfte. Da sind zum Beispiel Sünder, von denen er nach ihren heiligen Schriften getrennt sein sollte. Und er verhält sich zu ihnen wie ein Freund. Er verführt andere dazu, sich nicht an einige biblische Gebote zu halten. Zum Beispiel die Speisegebote, indem er ihnen sagt, Leute, was da in euren heiligen Schriften steht, stimmt einfach nicht. Essen macht euch nicht unrein, egal was ihr esst. Oder als die Pharisäer zu ihm kommen und nach biblischem Gebot die Ehebrecherin, die sie auf frischer Tat ertappt hatten, steinigen wollten, da bringt er sie durch geschickte Argumentation dazu, dieses biblische Gebot nicht zu befolgen, und er befolgt es auch selbst nicht. Er gibt Bibelstellen verkürzt wieder und lässt manche Teile einfach weg und predigt über manche Teile der Bibel einfach nicht. Und er fühlt sich unter den Gläubigen offenbar nicht so besonders wohl, sondern ist stattdessen lieber bei den Sündern. Und das ist zu viel für die ernsthaften Gläubigen seiner Zeit. Sie fangen an, ihn zu bekämpfen. Sie versuchen, ihm nachzuweisen, dass er sündigt. Sie möchten ihn mundtot machen. Sie wollen ihn umbringen. Und letzten Endes sorgen sie durch ihren Einfluss und ihre Macht dafür, dass der Staat, in dem sie leben, diesen Jesus ans Kreuz nagelt. Ihren eigenen Gott. Sie sind seine einzigen wirklichen Feinde, und das muss man sich echt mal vorstellen. Die Gläubigen, die ihren heiligen Schriften, die der Bibel treu sein wollen, die sich richtig verhalten wollen. Das ist doch eigentlich genau das Letzte, was sie wollen, in Feindschaft zu ihrem eigenen Gott zu stehen. Aber sie tun es. Wie kommt das nur? Und haben wir heute vielleicht das gleiche Problem, auch wenn wir diese Menschen nicht mehr Pharisäer und Schriftgelehrte nennen? Oder ist dieses Problem aus der Welt geschafft und es gibt seit damals einfach nicht mehr, dass sowas passieren kann? Liest du eigentlich ein einziges Mal in der Bibel, dass Jesus mit einem, sagen wir, Machthaber von der römischen Besatzungsmacht über sein Regime streitet? Liest du ein einziges Mal in deiner Bibel, dass Jesus mit einem griechischen Philosophen über die freizügige griechische Gesellschaft streitet? Liest du ein einziges Mal, dass Jesus mit Huren, Trickbetrügern oder Anhängern irgendeines Kultes streitet? Aber wie oft liest du davon, dass er mit den Glaubensfundamentalisten seiner Zeit über grundlegende Fragen streitet? Unzählige Male. Wie kommt es, dass gerade diese Menschen, die es am wenigsten wollen, zu den größten Gegnern Gottes werden? Damals wie heute. Schauen wir doch mal, was solche Menschen gemeinsam haben, was sie auszeichnet. Und ein ganz wesentliches Merkmal, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie in ihrem Glauben Sicherheit suchen. Eine ganz gefährliche Geschichte, wenn man im Glauben Sicherheit haben will. Wenn man durch den Glauben Sicherheit haben will, was nun wahr und was falsch ist. Wenn man durch den Glauben Sicherheit bekommen will darüber, was nun richtig und was nun falsch ist. Wenn man über den Glauben Sicherheit darüber bekommen will, wie Gott nun genau ist und was man zu tun hat, um ihn gnädig zu stimmen. Was diese Menschen alle verbindet, ist, dass sie ein greifbares Fundament suchen. Damals, noch 1000 Jahre zurück, hatten sich ihre Vorfahren in der Wüste ein goldenes Kalb gemacht, um ihren Gott endlich greifbar und kontrollierbar bei sich zu haben. Und zur Zeit Jesu haben sie es anders gemacht. Sie haben ihre heiligen Schriften zu ihrem Gott gemacht. Sie hatten ihrer Bibel göttliche Eigenschaften verliehen. Unfehlbar, irrtumslos, vom Himmel gefallen, von Gott diktiert. Sie glaubten, Gott könne nicht anders sein als in diesem Buch beschrieben. Und sie glaubten, alles, was dort über ihn steht, muss wahr sein. Denn das war greifbar, das konnten sie handhaben, dann wussten sie Bescheid und hatten Sicherheit darüber, wie Gott genau sein darf und wie er auf gar keinen Fall sein darf und was er alles nicht tun würde. Und sie glaubten, so wie sie und ihre Glaubensväter die Bibel verstanden, so war es richtig. Und wer die Bibel anders interpretierte oder verstand, der lag falsch. Und als sie sich entscheiden mussten zwischen diesem unsicheren Wagnis mit dem echten, lebendigen Gott, der nicht kontrollierbar und nicht zähmbar ist, unterwegs zu sein, oder in der Sicherheit ihres bisherigen Glaubens mit ihrem Ersatzgott, der so schön greifbar war, unterwegs zu sein, da haben sie sich für ihren Ersatzgott, die Heiligen Schriften, die Bibel, entschieden. Und das war eine weitreichende Entscheidung, denn mit ihrer Bibel in der Hand, biblische Gebote befolgend, haben sie ihren eigenen Gott ans Kreuz genagelt. Die Gläubigen der damaligen Zeit. Sie hatten bis zum Ende alles richtig gemacht, sich an die biblischen Gebote gehalten. Paulus beschreibt das später im Rückblick und sagt, Christen verfolgend, mordend wie er war, vor dem Gesetz, vor den biblischen Geboten, stand er untadelig da. Und wie ist es heute mit dir? Versuchst du auch, alles richtig zu machen? Willst du durch das Halten biblischer Gebote vor Gott bestehen? Deine Beziehung zu ihm in Ordnung halten, indem du biblische Gebote befolgst? Dann bist du von Christus getrennt und aus der Gnade gefallen, sagt Paulus. Dann bist du auf dem besten Weg, gegen Gott zu arbeiten. Hast du dir in der Bibel einen Ersatzgott geschaffen, bei dem du endlich Sicherheiten findest, statt dich auf den unberechenbaren, echten Gott einzulassen? Falls ja, möchte ich dich gern einladen, einen unheimlich mutigen Schritt zu gehen. Einen Schritt, zu dem die meisten Pharisäer und Schriftgelehrten der damaligen Zeit den Mut nicht hatten. Lass deine Gebote hinter dir. Schmeiß deine religiösen Leistungen weg. Wenn du durch sie Gottes Anerkennung gewinnen wolltest oder willst, dann stehst du wieder unter Gesetz und dann hast du wirklich schlechte Karten. Lass hinter dir, was du über Gott zu wissen glaubst und begib dich wieder neu auf die Suche. Suche ihn ganz neu kennenzulernen, in Freiheit, zu erleben, zu erfahren, wie er wirklich ist. Und für deine Suche nach Gott oder deine Suche nach gutem Verhalten, dafür gibt's genau einen richtigen Detektor, der dir sagt, da habe ich was gefunden. einen richtigen Detektor und dieser Detektor heißt Liebe. Alles, was an diesem Detektor scheitert, lass erstmal beiseite. Und ja, dieser Detektor steckt in deinem Herzen, in deinem Gefühl. Und richtig, dieser Detektor ist nicht unfehlbar. Genauso wenig wie dein Verstand. Aber das macht nichts. Aus Fehlschlägen wirst du lernen und du lebst ja dann unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Du kannst Fehler machen, ausprobieren, jahrelang in die falsche Richtung rennen aus den besten Motiven. Aber am Ende wirst du an ein gutes Ziel kommen. Mit diesem Kompass, mit diesem Detektor. Denn der Kompass der Liebe führt dich am Ende immer zu Gott und zu deinem Mitmenschen.